Dann setzen Sie sich mal, gnädige Frau. Machen Sie sich bereit.
Ich habe noch nicht mal mein Mikrofon eingestellt, da werde ich schon gestresst.
Ich wollte eigentlich sagen, so langsam wird es ein bisschen routiniert.
Ja, voll. Obwohl es natürlich immer schon einerseits Vorfreude, ein bisschen Aufregung, aber auch Stress ist.
Ich weiß nicht, für mich ist es immer so, ich komme nach Hause, dann bereiten wir uns kurz vor. Also so,
jeder eine Stunde oder so schon.
Jeder nimmt sich dann Zeit, wir machen uns ein paar Notizen. Gehen nochmal die Mails durch, überlegen uns, über was wir heute sprechen. Ich habe schon wieder die Mail nicht da. Die muss ich gleich erstmal kurz holen. Ich
muss mich nämlich auch räuspern kurz. Sebastian braucht etwas länger. So, Sebastian ist wieder da. Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten. Woher kommt das nochmal?
Das kommt von Sieben Zwerge.
Echt?
Ja, das ist dieser Mensch mit Glatze.
Ah, okay.
Und der ist so ein Comedian.
Mhm.
Und der ist dann im Spiegel von Schneewittchen. Also Schneewittchen ist so Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann ist der Spiegel so, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber... Ah nee, es ist gar nicht Schneewittchen, die da den Spiegel fragt, sondern
böse
Königin. Und dann, ja, aber Schneewittchen ist die Schönste im ganzen Land.
Das machst du sehr gut nach. Und jetzt
ja, ich habe das
alle
auch
wieder,
echt oft trainiert.
Ja, deswegen habe ich das, glaube ich, auch, weil du das früher am Anfang unserer Beziehung oft gesagt hast. Sebastian hatte eine ganz lange Zeit die Sieben Zwerge als einer seiner Lieblingsmovies,
ja,
glaube ich.
Also man muss dazu sagen, ich wurde verstört, weil mein Vater mir mit 7 Jahren so eine Otto Walkes-CD gegeben hat, wo dem sein Programm drauf war aus den, keine Ahnung, wie alt das war, 80ern wahrscheinlich.
Ja.
Und das war halt absolut nicht jugendfrei eigentlich.
Ich sag dir, das Gleiche ist bei mir passiert mit Anke Engelke.
Echt?
Ja, natürlich. Meine Eltern hatten Ladykracher zu Hause und ich habe das rauf und runter geguckt.
Das ist ja übel sexuell, Ladykracher. Da geht es ja fast nur darum, oder?
Ja, und jetzt, wenn man Otto Walkes bei Lolle anschaut, wie viel sexuelle und
aber der hat noch ein bisschen was anderes.
Ja, okay. Ja, Ladykracher auch. Anke Engelke ist eine Legende.
Ja, die ist super. Die ist echt cool.
Also.
Heute sind wir mal wieder lieb zueinander, oder?
Ja, lass uns lieb zueinander sein.
Lass uns lieb zueinander sein.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
So, vielleicht können wir ja diese Woche mal wirklich ein bisschen über unseren actual Alltag reden und was uns gerade so beschäftigt, weil...
Ist es nicht viel zu langweilig, sag mal.
Sebastian hat jetzt anstatt zu trinken den Tick hier mit seinem Kulli so rumzu...
Das habe ich nur einmal jetzt gemacht, ich höre
okay.
Jetzt auf.
Okay. Ist nicht langweilig, ich denke, da werden auch viele Themen
ist
aufkommen.
Absolut nicht langweilig, das sollte eigentlich so eine Vorlage
so.
Werden, von wegen, sag mal, wie langweilig, was denkst denn du, was Action ist?
Ja,
also,
eigentlich wollte ich tatsächlich über Arbeit reden. Und zwar.
Okay, dann leg mal los.
Nein, halt darüber, dass wir gerade super viel arbeiten, seitdem wir wieder aus dem Urlaub zurück sind. Und vor allem natürlich auch wegen dem sehr spaßigen und coolen Projekt Podcast, das aber auch sehr viel Arbeit mit sich bringt. Und irgendwie traue ich manchmal so ein bisschen der Zeit hinterher, in der wir noch nicht so viel zu tun hatten und noch keinen 40-Stunden-Job hatten. Wie siehst
ich
du das
auch.
So?
Ich auch. Und ich finde es gerade voll spannend, weil ich wollte darüber absolut nicht reden.
Aber lass dich drauf ein.
Ja, nicht, weil ich finde, wir haben richtig viel erlebt diese Woche. Aber ich traue dem jeden Tag hinterher. Ich wünsche mir, dass man als erwachsener Mensch, der Rechnungen bezahlen muss, dass es da irgendeine Lösung für gibt. Ich habe noch keine. Falls ihr eine habt, schreibt gerne Trostkasten. Ich werde sie auch nicht verraten hier im Podcast.
Also sozusagen eine andere Lösung als Lohnarbeit.
Ja, vielleicht.
Also ich liebe meinen Job, daran liegt es gar nicht. Ich mag es auch zu arbeiten und ich bin eigentlich auch relativ flexibel. Aber irgendwie, natürlich, wenn man viele Projekte dann gleichzeitig umsetzen will, dann hat man trotzdem super viel zu tun. Und auch wenn es Spaß macht, es nimmt natürlich auch irgendwo Zeit, die frei ist. Und vor allem auch bei uns beiden war es halt so lange so, dass wir auch total den gleichen Rhythmus irgendwie hatten, weil wir haben ja zusammen studiert und ich habe immer dieses Projekt auf der Seite gehabt. Du hattest immer so einen Nebenjob, also mit Projekt auf der Seite meine ich Social Media, was jetzt halt mein Hauptprojekt ist. Und du hattest solche Nebenjobs und wir hatten so viel Zeit füreinander.
Ich habe nochmal aus Versehen geklickt.
Das verzeiht dir.
Wir hatten richtig viel Zeit füreinander. Ich finde aber auch, dass wir auch heute noch viel Zeit füreinander haben, weil wir beide Homeoffice zum Beispiel arbeiten können. Also du sowieso, aber ich auch echt an vielen Tagen. Also so eine krasse Veränderung ist es gar nicht. Ich finde eher, es ist mental eine Veränderung. Von der eigentlichen Zeit, finde ich, ist es nicht arg anders. Ich finde es sogar gut. Also ich finde, es tut uns sogar gut, dass wir feste Bestandteile unseres Alltags haben, die wir mit diesem oder jenem verbringen. Natürlich auch gerne miteinander, wenn wir Videos drehen oder halt Freizeit irgendwie zusammen spazieren gehen, Podcast aufnehmen. Aber ich finde es auch gut, dass da, also dass wir so für uns Themen haben. Ist vielleicht sogar schon so ein kleiner Hint für das Thema später.
Ja.
Aber ich will eigentlich.
Ich wollte eigentlich noch kurz was sagen.
Okay.
Dieses Thema mit dem, okay, wenn du jetzt über was ganz anderes reden willst, dann will ich dich auch nicht aufhalten.
Ja, weil unsere Woche war ja super aufregend. Also es ist nicht viel Zeit vergangen seit Freitag. Also am Freitag haben wir die letzte Folge krankheitsbedingt aufgenommen. Und jetzt ist Dienstag, also nicht viel. Aber, also ich muss es ganz kurz erzählen, es sind einfach Tickets für ein EM-Spiel rausgekommen am Samstag, für ein Spiel am Sonntag in Stuttgart. Und ich habe die gekauft mit übelst dem Glück, dass es geklappt hat. Ja. Und ich bin super glücklich, ich bin immer noch super erfüllt davon. Ja. Wie fandst du's?
Es war richtig cool, wir waren bei Dänemark gegen Slowenien, wobei ich bis zum Schluss dachte, es wäre Dänemark gegen Slowakei. Shame on me, aber ich habe sogar meinem Opa und meinem Vater so Bilder aus dem Stadion geschickt. Ja, Grüße aus dem Stadion, Dänemark gegen Slowakei. Und eigentlich war es Slowenien, also sorry an alle Slowaken da draußen oder und Slowenen, dass man euch so oft durcheinander bringt. Aber es war richtig, richtig cool. Bloß habe ich gerade Angst. Sebastian ist extrem im EM-Fieber und ich habe da auch total Bock.
Absolut.
Aber ich will nicht, dass es wie bei Cowlitz Hills zu den Fußball-News wird.
Dass wir da waren, das finde ich voll wichtig, dass wir das sagen.
Ja,
das
ist auf
voll
jeden
besonders,
Fall cool.
Oder
und
nicht?
Ja, aber ich bin dann der Bill, der immer irgendwie abschellt bei den Fußball-News von Tom.
Nee, es geht ja, also bisher ging es ja nicht um Fußball, es ging nur darum, dass wir da waren. Und ich möchte noch einen Punkt dazu sagen, nämlich finde ich es richtig toll, wie alle Nationen in Deutschland sind und wie das so ein interkulturelles Fest ist, was es normalerweise nie geben würde. Und es ist irgendwie so ein bisschen Fingerzeig dafür, dass wir öfter unsere Vielfalt feiern sollten. Gestern saßen wir mit Ungarn zusammen, die haben irgendwie auf Ungarisch gesungen, sehr laut und ein bisschen betrunken, aber trotzdem war es witzig, dass sie da gesungen haben.
Also ich finde es auch ein mega cooles Event und schaue da auch gerne zu und so, aber gerade dieses Betrunkensein ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil ich habe dir auch letztens gesagt, dass ich so eine Statistik gesehen habe, dass eben die Gewalt gegen Frauen bei solchen Events extrem steigt, irgendwie,
das
ich glaube um 36%.
Die beschissene Seite da dran.
Nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist natürlich so, dass dieser ganze Konsum von Drogen, vor allem Alkohol, in dieser Zeit eben einfach auch zu Aggressivität führt. Und ich denke auch, wenn viele Menschen das als Zeit sehen, in der man Nationalitäten zusammenbringt, kann ich mir auch vorstellen, dass mehr Feindlichkeit auch in Sachen Rassismus oder Queerfeindlichkeit in der Zeit passiert. Und halt auch denk Gewalt
auch
gegen Frauen. Deswegen irgendwie hat es halt auch seine Schattenseiten. Trotzdem war es natürlich cool, das mal miterlebt zu haben. Also ich bin dir da schon dankbar. Ich wurde auch.
Und wir haben zum Glück nichts Negatives erlebt.
Nee,
also,
gar nicht.
Es war ein super friedliches Event. Naja, auf jeden Fall, morgen spielt Deutschland. Und wenn ihr die Folge hört, wisst ihr schon, ob wir das ins Achtelfinale geschafft haben.
Lass mal Tipps abgeben.
Oh ja. Ja, das ist.
Gegen wen spielen die?
Fürs Achtelfinale.
Ja, nee,
wir müssen
jetzt für Mittwoch für morgen.
Okay, also morgen spielen die gegen Ungarn. Und mein Tipp ist 3-0 für Deutschland. Was ist deiner? Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht.
Ich nicht und ich sag 4-2.
Zwei Tore, denkst du, schießen die Ungarn?
Weiß ich doch nicht, ich kann, aber...
Okay, und dann das letzte Spiel am Sonntag.
Vielleicht sind sie auch zwei Eigentore von Deutschland.
Am Sonntag gegen Schweiz?
Schweiz ist, glaube ich, relativ gut, oder?
Das sag Schweiz ich jetzt ist das beste Team, also so rein von der vergangenen Form.
Was soll ich zuerst sagen, damit ich keinen Anhaltspunkt habe? Ich sag 2-1.
Ja, sage ich auch.
Ihr wisst es schon, also ihr
Wahnsinn.
Seid sozusagen in unserer Zukunft.
Naja, aber also wir sind uns eigentlich einig, dass sie es ins Achtelfinale schaffen, oder?
Ja, aber jetzt nochmal die Fußball-News abgehakt.
Ja.
Jetzt komme ich halt nicht mehr zurück zu meinem Thema. Hast du noch was, was uns gerade so im Alltag beschäftigt?
Nee, oder ja, und zwar zurück nochmal zu deinem Anfangsthema, dass wir so viel machen und... Ja, man muss auch sagen, nebendran erleben wir gerade viel. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber der Juni ist der krasseste Monat des ganzen Jahres. finde ich. Weil da sind so, das ist gerade der Beginn des Sommers, es sind überall irgendwelche kleinen Feste, also Stadtfeste oder so. Mhm. Da waren wir jetzt nur, also auf einem in unserer Heimatstadt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass deswegen relativ wenig Zeit für uns, also so für so Paar-Activities ist. Wir sind zwar mittlerweile auch so, dass wir das enjoyen, wenn wir zusammen irgendwo hingehen können und hingehen, also jetzt gerade das Spiel oder zu diesem Dorffest, aber das fällt ein bisschen runter.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin eigentlich auch sagen wollte, dass halt mit dieser Masse an Dingen, die man als erwachsener Mensch unter einen Hut bekommen muss, also es ist ja okay, wenn man einen 40-Stunden-Job hat, aber wenn man dann auch noch ein soziales Leben aufrechterhalten will, wenn man dann noch regelmäßig saugen und das Bad putzen will und einkaufen und gesund sich ernähren, wenn man dann auch noch Sport treiben will und irgendwie seinen Hobbys nachgehen. Mhm. Also ich finde, es ist nicht genug Zeit in 24 Stunden irgendwie für diese ganzen Sachen. Und manchmal kriegt man es irgendwie besser unter einen Hut, manchmal nicht. Manchmal stresst es einen mehr und manchmal nicht. Ich habe so Phasen, wo ich so extrem überfordert von allem bin. Mhm. Und dann kommen halt eben solche Dinge, wie du sagst, solche Social Events, die natürlich teilweise auch energiegebend sind, aber manchmal auch, wenn es dann zu viele sind, energiezehrend. Ja. Dann eben auch noch dazu jetzt im Sommer, wo irgendwie jedes Wochenende irgendjemand Geburtstag feiert oder jetzt auch mit der EM halt unter der Woche auch noch super viel los ist.
Man kann jeden Tag irgendwo sein. Mhm. Und das mit der Zeit ist echt ein Thema. Also, weil wir den Tag eigentlich schon gerade die letzten Wochen, seit wir aus dem Urlaub da sind, ist der Tag, der war davor so für Arbeit und Sport. Und das waren so im Durchschnitt vielleicht 9,5 Stunden pro Tag, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja doch, so in etwa. Und jetzt sind es halt irgendwie 10,5, 11 Stunden geworden. Einfach so an Fixzeit. Mhm. Und Sport ist nicht mal dabei.
Meinst du so mit Podcast, Haushalt, Social Events und so?
Ne, also heute zum Beispiel, das ist auch ein Sonderfall, aber man steht auf und dann arbeitet man relativ schnell danach. Mhm. Also wir sind jetzt nie keine Leute, die aufstehen und dann erstmal irgendwie ins Gym gehen oder so. Das machen wir nicht, sondern wir stehen auf und dann lesen ein bisschen, trinken Kaffee und so. Aber dann fangen wir relativ schnell an mit unserer Tätigkeit und dann
Tätigkeit
mit unserer Arbeit. Und dann sind wir fertig mit der Arbeit und dann machen wir noch irgendwie Chores.
Ja, Haushaltsarbeit. Also Haushaltsarbeit,
Podcast und dann ist es meistens, an den meisten Tagen ist es 8, 8:30, wenn wir dann so zur Ruhe kommen. Mhm. Das liegt aber, glaube ich, gerade denke ich mir, das liegt auch bestimmt am Sommer, oder?
Ja, voll, auch weil es so lang hell ist. Also normalerweise würden wir wahrscheinlich unseren Tag irgendwie anders planen. Mhm. Heute Morgen, als du zur Arbeit gegangen bist, war es heute mal etwas früher irgendwie, musstest du los und es war hell draußen und jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es immer noch hell, aber wenn wir sozusagen Feierabend machen und Abendessen gehen, wir haben vor, Essen zu gehen, wird es dunkel sein.
Nee, da wird es auch noch hell sein.
Okay, krass. Ja, der Sommer ist halt einfach vollgepackt und ich glaube, deswegen mögen auch viele Leute den Sommer nicht so. Also so.
Wie?
Echt? So zum Beispiel meine Schwester. Also es gibt Leute.
Ich habe eine Person jemals kennengelernt.
Ja, aber auch online. Also du bist ja nicht so auf Social Media unterwegs, aber manche Leute sagen in meinen Kommentarspalten immer, oh nein, ich dachte, ich wäre allein damit. Aber ich sage dann immer, auf TikTok bist du niemals alleine. So. Ja. Und gerade dieses mit dem Sommer versus Winter. Im Winter kriege ich oft so Lagerkoller, weil nichts passiert. Und im Sommer bin ich komplett überfordert, weil so viel passiert. Und deswegen liebe ich eigentlich Frühling und Herbst so, weil das ist so ein Mittelding zwischen den Extremen. Und ich finde es super toll, weil im Frühling hat man irgendwie noch Zeit, alles um sich herum irgendwie ein bisschen wahrzunehmen, die Veränderungen wahrzunehmen. Und im Herbst dann auch die Veränderungen, weil da verändert sich so viel. Im Sommer und Winter ist alles relativ gleichbleibend, aber dafür sozial ganz anders. Also
ich finde aber, also wenn ich so drüber nachdenke, so dieses Geruhsame und Gemütliche und sich so einkuscheln und so. Ich finde, Winter ist die Jahreszeit, die am besten zu dir passt. Also jetzt so ganz spontan.
Nee, ich liebe es schon draußen zu sein. Ich liebe Wärme.
Ja, aber
das
kann man ja auch im Winter.
Ja, aber mache ich halt dann nicht.
Und im Winter Tee trinken, vom Ofen sitzen.
Ich hasse Tee. Was würdest du sagen, was meine? Wer bin ich? Wer bist du?
Du magst schon, dann im Winter magst du schon mal, also so.
Wenn ich krank bin, aber nicht sonst. Ich trinke
so
nie Tee.
So einen schönen Tee trinken. Was denkst du, welche Jahreszeit passt am besten zu mir?
Ich würde schon eigentlich sagen Sommer, weil du bist eher so ein Mensch, der auch viel FOMO hat und
ja,
so.
Ja, das wollte ich gerade sagen als Pendant zu deiner Erzählung, dass es bei mir so ist, dass ich den Sommer über Also ich bin so on fire, auch gerade. Das ist krass. Ich will am liebsten überall sein. Ich denke mir jetzt gerade zum Beispiel, wir wohnen ja in Stuttgart und die Ungarn-Fans sind hier und ich will da irgendwie sein. Also ich will immer, im Sommer passiert so viel und ich lieb's, mich an so Sachen dran zu hängen und so dieses Excitement über, wow, es ist warm, wow, wir können irgendwie draußen in den Biergarten was trinken gehen oder so. Das liebe ich und da hänge ich mich halt super gerne dran. Deswegen würde ich auch sagen.
Ja, ich liebe Sommer auch voll, aber bei dir passiert das auch und bei mir auch, dass man dann halt irgendwann keine Energie mehr dafür hat. Und dann sagst du ja auch oft, dass im Sommer teilweise so viele Sachen passieren, dass man gar nicht verarbeiten kann, was alles passiert ist.
Das glaube ich sowieso. Also das glaube ich aber über unser ganzes Leben. Also findet ihr es nicht auch manchmal, dass man so viel erlebt? Also bestimmt gibt es beide Seiten, aber bei uns passiert teilweise so viel, dass ich mir denke, ich check's gar nicht richtig.
Ja,
aber das ist eigentlich ein Thema für sich selbst. Also es ist ein großes, ja, ich finde es so philosophisch.
Ja, ist total philosophisch. Ich finde deswegen ist auch dieses Innehalten und in der Ruhe sein und reflektieren total wichtig. Und ich finde, dafür hat man mehr Zeit.
War mir schon mal näher dran auch.
Ja, und ich finde, dafür hat man mehr Zeit im Frühling und im Herbst.
Ja.
Obwohl man sich natürlich auch, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Jahreszeiten einen irgendwie bestimmen, aber
schon ein bisschen.
Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich meine bloß, dass man ja auch selbst in die Hand nehmen kann, für was man seine Zeit verwendet und dass man auch soziale Events zum Beispiel absagen kann und sagen kann, hey, nein, ich arbeite gerade total viel oder ich war gestern auf dem Geburtstag, ich kann heute mental nicht. Und das ist total in Ordnung, aber in unserer Gesellschaft halt eher verpönt, so Nein zu Sachen zu sagen. Und im Sommer muss man öfter Nein zu Dingen sagen.
Ja, das stimmt. Ich wollte noch eine Frage fragen, die gibt vielleicht auch die Brücke. Wie fühlst du dich denn so damit, dass wir so viel machen
und
dass wir vielleicht auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen?
Ich finde es irgendwie in Ordnung, so, weil der Urlaub war total schön und hatte total viel Quality Time und danach, also daran zehre ich irgendwie noch total. Und ich finde auch, dass wir uns schon bewusst versuchen, Zeit einzuräumen.
Die Momente dazwischen.
Ja.
So immer mal wieder.
Und jetzt am Donnerstag zum Beispiel gehen wir auch auf ein Date, das ich plane.
Johanna hat ein Überraschungsdate geplant. Ich freue mich voll.
Genau. Und wie geht's dir?
Mir geht's echt gut. Ja, damit kann man auch die Brücke schlagen, weil uns geht's beiden gut. Wir verbringen nur so die needed time zusammen. Und vielleicht ist das, dass wir auch nicht so viel Zeit verbringen, auch der Grund dafür, dass wir gar keinen richtigen Streit der Woche haben.
Nein, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich! Der Streit der Woche.
Also, warum lachst du?
Denkst du, dass wir uns mehr... Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Meinungen, immer schon, seitdem wir zusammen sind. Du denkst immer, wir streiten
uns... Was soll das denn?
Doch, so ist es. Du denkst immer, dass wir uns sozusagen mehr streiten, umso mehr Zeit wir verbringen. Und ich denke eher, wir streiten uns umso mehr, umso weniger Zeit wir miteinander verbringen. Aber ich denke,
das ist aber eigentlich Proof für meine Sache.
Wir verbringen voll viel Zeit miteinander. Halt der Unterschied zwischen
gesagt,
Quantität.
Dass wir nicht viel Zeit miteinander verbringen.
Doch, aber Quantität versus Qualität halt. Also wir haben jetzt nicht jede Woche ein unglaublich süßes Date oder so.
Nicht Hochquantität, aber Qualität. Oder andersrum.
Nee, andersrum. Wir verbringen jetzt nicht so ein Quality-Date in der Woche zusammen.
Aber genug Zeit.
Und
also hängt es nur von der Zeit ab.
Hä?
Ja, das
hör mir doch mal zu, anstatt mich zu unterbrechen.
Ich lass dich mal ausreden. Ja, Entschuldigung.
Wir verbringen quantitativ relativ viel Zeit miteinander, aber also nicht unbedingt zu zweit, aber mit anderen Menschen. Und wie du gerade schon gesagt hast, finde ich, dass wir in letzter Zeit mit der Zeit, die wir haben, das Beste draus machen. Also wir haben jetzt keine riesen Dates die letzten Wochen gehabt, wo wir irgendwie 2, 3, 4 Stunden am Stück richtig
zu zweit schön quatschen, irgendwas Tolles erleben.
Ja, irgendwas Besonderes machen, aber wir hatten so die Momente dazwischen, die wir uns gegeben haben. Aber es gibt natürlich auch da irgendwie den Nährboden für kleine Zickereien. Wir hatten aber beide schon wieder den Moment, dass wir so dachten, über was haben wir uns denn gestritten? Weil so ein
schon wieder? Meinst du wie letzte Woche?
Nee, die Woche davor.
Ja.
Letzte Woche war ein Streit auf jeden Fall sehr groß und deswegen auch sehr dominant bei uns. Aber jetzt diese Woche gab es nur so 1, 2 Momente, in denen es zu einer Zickerei hätte kommen können. Aber ich finde, die haben wir echt gut gelöst.
Manchmal funktioniert es einfach. Da ist man irgendwie in Sync. Und also ich finde auch wirklich, dass es von der Zyklusphase abhängt. Also was kommt nach der Menstruation, die Lutealphase, oder?
Nee, davor. Nach der Menstruation kommt die, also Eisprung. Gluteales nach dem Eisprung.
Okay, okay.
Also da,
ah, das ist die Nist. Mhm, genau. Gibt es nicht auch eine vor dem Eisprung?
Also Menstruation, Eisprung, Luteal.
Ja, da, wo das Ei heranwächst. Das ist doch auch noch eine Phase.
Ah, weiß ich gerade nicht auswendig. Ah ja, das kann sein. Kannst wow, du? Weißt du besser als ich.
Na, auf jeden Fall finde ich, ist das auch, also ist das immer ein bisschen Ding. Also Themen, die in manchen Zyklusphasen uns gegenseitig irgendwie, also da manchmal sind wir einfach out of sync. Und in manchen Zyklusphasen, da können wir mehr ab.
Ja.
Weil einfach hormonell irgendwie, also die Pheromone, weiß ich nicht.
Nee, du schiebst es gerade schon ziemlich auf mich, dadurch,
nein,
dass du auf
meine
Zyklusphasen,
nein,
deine,
nein,
Reaktion,
also dein,
auf die.
Deine, ja, beides. Also einerseits natürlich bestimmt dein Hormongleichgewicht, deine Stimmung. Mhm. Andererseits strömst du auch andere Pheromone aus und es beeinflusst wieder meine Stimmung. Ja, und die Reaktion oder der Umgang mit dem liegt dann wieder in unsere beiden Händen.
Ja,
also ich kann
krass.
Das mehr ausgleichen, du kannst meine Sachen mehr ausgleichen. Also
es,
das würde ich jetzt nicht sagen. Ich will nur sagen, dass es für mich ein Faktor ist.
Es ist krass, wie viel überhaupt allgemein mit dem Zyklus zusammenhängt, was die Stimmung angeht. Und natürlich beeinflusst sich das dann auch gegenseitig. Bevor ich so in Sync mit meinem Zyklus war und so wusste überhaupt, in welcher Phase ich ungefähr gerade bin, da habe ich auch irgendwie vieles nicht erklären können.
Mhm.
Also keine Ahnung, zum Beispiel bin ich auch in manchen Phasen meines Zykluses super anhänglich und in anderen nicht.
Ja.
Und weil ich ja so schon...
Manchmal, also anhänglich, aber dann auch total independent, wo du gar nichts wissen willst.
Voll, die Independent-Phase ist dann so während dem Eisprung. Voll komisch, weil da eigentlich sollte man da ja gerne intim werden und so. Aber es heißt auch nicht, dass man nicht intim werden will, sondern einfach, dass man sehr für sich im Leben steht und irgendwie auch so mehr bereit ist, auch für sich einzustehen und sowas. So habe ich das so das Gefühl, aber auch, dass man mehr Zeit für sich braucht. Also zumindest ist das bei mir so.
Mhm.
Und dann gibt's Phasen irgendwie, wo ich super, super anhänglich bin und verliebt und ganz viel kuscheln muss. Und
das
früher,
meistens in der Periode.
Ja, genau, während der Periode und davor ist so eine, also PMS ist all over the place, ist vor der Periode und da ist von Zweifeln, Angst, Anhänglichkeit und Independentness alles innerhalb von 2 Minuten alles dabei. Aber dieses Verständnis davon, wann ich wie bin und auch das Wissen, dass es dann auch wieder vorbeigeht, es gibt mir ganz, ganz viel Frieden. Weil jetzt... Davor ging es oft so, dass wir irgendwie uns mehr gestritten haben oder du mich mehr genervt hast zum Beispiel oder so in manchen Phasen. Und da dachte ich dann aber nicht, okay, das ist jetzt gerade
also
eine Phase.
Also nicht ich dich mehr genervt habe, sondern du genervte von mir warst.
Von Sachen, von denen ich sonst vielleicht nicht so genervt bin. Und dann dachte ich natürlich, ich bin sehr angst-driven. Also ich habe auf jeden Fall mit Angst zu kämpfen und dann projiziere ich diese Angst natürlich auch auf uns und habe dann das Gefühl, oh je, ist irgendwas falsch bei uns, ist was falsch mit meinen Gefühlen, ist was falsch irgendwie in unserer Beziehung, sind wir krass nicht auf derselben Wellenlänge und so. Und seitdem ich weiß, okay, das ist da intensiver als an anderen Zeiten meines Zykluses, kann ich auch mehr akzeptieren, okay, es ist gerade da und es wird dann auch gehen wieder. Und dadurch kommt es erst gar nicht so intensiv, weil ich nicht in diese Gedankenspiralen verfalle. Weil wenn ich dann schon beim ersten Mal, wo du mich nervst, denke, ja, okay, ach so, ich bin ja gerade auch in meiner Eisprungphase und bin total so in meiner Power und habe irgendwie mehr Bock, alleine zu sein und so.
Ja, das ist ein Ding, ein Part der Reflexion, dass man auch weiß, okay, woher komme ich überhaupt? Wo will ich damit hin? Ist es was ich ernst zu nehmen habe? Oder ist es nur irgendwas, wo mich mein Körper oder mein Surrounding halt hintreibt?
Und dann kann man halt viel besser reagieren
und
direkt in dem Moment sagen, ach so, hallo, da bist du wieder Zweifel, da bist du wieder nervender Sebastian, der mich sonst nicht nervt. Und dann können die Gefühle aber auch schneller wieder Tschüss sagen.
Ja,
anstatt, dass man sich so in denen verkrampft und so sagt, oh mein Gott, warum sind die jetzt da? Und man geht denen ganz auf den Grund und hat Angst vor der Angst. Das ist dann viel verzwickter.
Ja, und eigentlich ist es super sinnvoll, dass man es so macht, weil du hast die Option, entweder jeden Monat dich wieder mit einfach einer Stimmung auseinanderzusetzen, die du aber nicht verstehst, sondern nur den Konflikt siehst, den die Stimmung auslöst. Oder du verstehst es und kannst darauf reagieren.
Ja.
Und aber, also genauso natürlich auch das Gegenüber, die Beziehungspersonen von menstruierenden Personen, ist natürlich auch bei mir ein Thema, dass ich mir manchmal denke, darauf würde ich eigentlich jetzt gerne irgendwas sagen, aber denke mir dann so, nee, das kommt jetzt nur daher. Und
ja, ich finde es auch voll wichtig, dass man den Unterschied macht zwischen, hey, ich kommuniziere dir jetzt, ich bin in dieser Zyklusphase und mir geht's gerade so und so und ich fühle mich so zu dir, anstatt halt so extrem aus den Hormonen und aus den Emotionen zu reagieren. Natürlich kann das auch mal passieren. So, man ist nicht immer Herr seiner Emotionen, aber so, oder Frau seiner Emotionen.
Ja, stimmt.
So, aber man ist eben schon in der Verantwortung, auch den anderen jetzt nicht zu verletzen, nur weil man PMS hat. Aber wie du sagst, kannst du eben auch dann besser darauf reagieren, wenn du weißt, okay, ja, sie hat gerade ihren Eisprung und dass ich dann mal hin und wieder öfter die Augen rolle. Das passiert halt dann und dann versuchst du es halt mehr auf die leichte Schulter zu nehmen und irgendwie zu lachen oder so. Und wir necken uns dann irgendwie mehr, anstatt halt so ganz intensiv kuschelig und babysprachig zu sein, wie es dann eher so durch die, in die Periode rum ist.
Was würdest du denn sagen? Was, also ich finde es gerade, also es ist irgendwie jetzt organisch entstanden. Eigentlich wollten wir über ein anderes Thema reden, aber wo wir da sind, was findest du denn, sind so die Themen, die ich nicht berücksichtige oder die zu Streit führen können, dadurch, dass du menstruierst, dadurch, dass es einen Zyklus gibt? Gibt es da Themen, wo du sagst, weil damit werden ja sicher auch viele Menschen, also die das Hören zu tun haben?
Also ich denke, das Einzige, was bei uns schon öfter zu Streit geführt hat, ist so ein bisschen das, was ich gerade davor gesagt habe. So, wo zieht man die Grenze zwischen, hey, ich kann ja nichts dafür, dass ich gerade ein bisschen schroffer bin irgendwie während PMS oder dass ich Stimmungsschwankungen habe. Und ja, aber das ist auch keine Ausrede für alles Mögliche. So, also
finde ich
der,
auch schwierig, weil
auf der einen Seite denkt man sich so, ja, wieso zeigst du so wenig Verständnis? Und dann denkt man sich manchmal so, oh mein Gott, ich würde ihm so gern mal einmal diesen Schmerz, einmal nur für eine Sekunde dieses Gefühlschaos von mir übertragen, weil das natürlich kannst du das nicht zu 100% verstehen.
Nee, natürlich nicht.
Aber ja, dieser Konflikt zwischen, ist es okay, das am anderen auszulassen? Macht man das vielleicht bei anderen Krankheiten ja auch, wenn man irgendwie erkältet ist oder wenn man extrem Stress auf der Arbeit hat? Wie weit darf das den Partner, die Partnerin beeinflussen? Oder
meinst du jetzt mit, also inwieweit darf deine Menstruation mich beeinflussen?
Ja, kannst ja du mal sagen.
Ich finde auf jeden Fall, dass, also ich nehme gerne Rücksicht darauf, weil es einfach ein unangenehmer Umstand für dich ist, den
auf den ausgedrückt.
Also ich finde, wenn jemand Schmerzen hat, wenn jemand sich unwohl fühlt und so, dann ist ja die Reaktion, die man selber haben wollen würde, wenn man in der Situation wäre, Rücksichtnahme und
Verständnis
und Komfort und so. Und deswegen ist das eigentlich so das Größte, was ich mir dazu denke. Wobei klar ist, dass es nicht immer geht. Also, dass mir manchmal auch zu weit geht. Also gerade wenn du super viel hinterfragst, also wenn du uns super viel hinterfragst, geht mir da manchmal zu weit. Ich mach's dann trotzdem, aber es stört mich dann ein Stück weit, dass du so viel
meinst Versicherung, wenn ich so Rückversicherung,
genau,
so
viel
Rücksicherung
brauchst und so. Das ist einfach, also das ist natürlich auch anstrengend. Also
das für beide Seiten
ja nicht,
anstrengend,
ja. Ja klar, aber also ich mach's gerne, aber das heißt nicht, dass es einfach so easy peasy sondern es ist dann auch anstrengend und irgendwann ist auch hin und wieder ist dann auch voll einfach. Also dann habe ich keine Kapazitäten mehr dafür und dann habe ich das Glück, dass ich dann halt einfach raus aus der Situation gehen kann. Also dann mir irgendein Video angucken kann, spazieren gehen kann, keine Ahnung. Und dann bin ich weg davon und du kannst es nicht.
Ja, ich bin dann immer noch da drin und ich glaube, das ist super wichtig.
Ich habe aber ganz vergessen, was deine Frage war.
Ja, wie du dadurch beeinflusst wirst, sehr gut beantwortet.
Okay.
Also natürlich kann man sich immer mal wieder auch rückversichern, natürlich kann man auch mal ein bisschen genervt antworten, aber es sollte halt nicht irgendwie in die Extremen gehen und dann mit der Periode gerechtfertigt werden. Also man kann dann sagen, okay, es kommt daher, es tut mir leid, dass ich jetzt zum Beispiel so reagiert habe und das nicht rechtfertigen, aber halt sagen, okay, daher kommt's, wie können wir es nächstes Mal verhindern?
Ja.
Kann man vielleicht irgendwie zusammen daran arbeiten, einen besseren Umgang damit zu finden? Hm. Könnte man eine Art von Rückversicherung wählen, die deine Kapazitäten nicht so in Anspruch nimmt? Ja. Vielleicht ist es irgendwie körperliche Nähe, die dir deine Kapazitäten nicht so raubt, wie irgendwie immer dieses Nachfragen. Und so kommt man langsam dahin und dass man natürlich auch als Personen, die unter dem Zyklus vielleicht auch leidet, dass man auch versucht, eigene Lösungen für sich zu finden.
Ja, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, dass man ein Gleichgewicht finden muss, einfach aus gegenseitiger Rücksichtnahme.
Mhm.
Genau das, was du gesagt hast. Klar, ich finde, das Erste ist erstmal, oh no, du hast Bauchschmerz oder du hast Krämpfe vielleicht sogar. Mhm. Man muss ja sagen, bei dir ist es noch relativ aushaltbar die meiste Zeit. Könnte mir, also wenn es arg viel schlimmer wäre, das wäre dann auch nochmal anders. Mhm. Gibt ja auch viele Menschen. Andersrum natürlich auch, also eine Rücksichtnahme von deiner Seite, auch wenn es jetzt falsch klingt, aber wie ich es vorhin auch schon meinte, halt einfach ein Bewusstsein darüber, hey, da passiert was mit mir, das mich richtig aus dem Gleichgewicht boxt und mich alles in Frage stellen lässt und wütender sein lässt und so.
Mhm.
Und da muss man finden, also dass man darauf einfach auch reagiert und reflektiert. Und da muss man, finde ich, dann wieder eine Differenz machen, weil das hören ja auch jüngere Menschen, die einfach noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Das gehört dazu, also sowohl für die menstruierende Person als auch die Partnerin oder den Partner, dass man es halt einfach auch lernen muss.
Ja, diese Kommunikation und sich in so einer Situation, wo man eh schon komplett überfordert ist, dann auch noch damit zu beschäftigen, wie kommuniziere ich das jetzt meiner Beziehungsperson. Das ist hart und es geht aber vor allem dadurch, dass man immer wieder drüber redet, auch wenn man gerade nicht in der Situation ist. Also so nach PMS zum Beispiel auf die Metaebene geht und sagt, hey, das war irgendwie da in der Situation nicht so cool, wie können wir es nächstes Mal besser machen, weil dann hat man ja die Emotionen schon ein bisschen so sortiert. Und ich habe da auch in meinem Buch so ein bisschen in die Richtung argumentiert, um so das Verständnis so aufzubringen für auch die Person, die eben gerade nicht menstruiert. Es gibt ja auch noch Paare, wo beide menstruieren, stelle ich mir auch extrem vor. Mhm. Aber wenn eben der eine in Pain ist oder so, dass es immer auch drauf ankommt, wie kommuniziert man was, wie du sagst, wie reflektiert äußert man was. Weil auch wenn man krank ist zum Beispiel, der andere gibt schon so viel. Also irgendwie macht Suppe, immer wieder Tee, Comforting-Worte. Und dann ist es halt wichtig, dass man versucht, in 90% der Fällen ganz lieb nach einem Tee zu fragen und nicht nach ihm zu schreien. Also der andere kann schon für dich da sein.
Genau.
Aber man sollte trotzdem vielleicht gucken, wie man das alles kommuniziert.
Ja, ja.
Euer Trostkasten. Ja, wir sind in der Kategorie, in der wir eure Beziehungsprobleme diskutieren und versuchen, euch irgendwie Abhilfe zu verschaffen. Mit unseren Tipps, mit unseren Erfahrungen, mit ein bisschen Küchenpsychologie. Also wenn ihr Lust darauf habt, es sliden so viele Menschen in meine DMs jeden Tag mit irgendwelchen Fragen und Situationen. Deswegen, wenn ihr möchtet, dass ich darauf eingehe, ich kann das nämlich auf Instagram nicht mehr machen, weil es einfach so viele sind, dann schreibt eure Anfragen gerne an trostkasten@duichetc.de.
In der vergangenen Woche, beziehungsweise wir hatten von der ersten Folge noch super viel übrig. Und auch jetzt kam schon heute, wir haben ja heute veröffentlicht und nehmen wieder auf, kamen schon ein paar Themen auf. Und eine Anfrage kommt von Daphne, haben wir sie jetzt genannt, in Anlehnung an Daphne von Bridgerton. Hi ihr zwei. Ich habe eure erste Podcast-Folge gehört und liebe es. Ich bin eine stille Zuschauerin von dir auf Instagram und eigentlich auch eine stille Podcast-Hörerin. Ihr inspiriert mich mit euren Themen so sehr und gebt mir einen richtigen Safe Space. Ich bin in einer 4,5-jährigen Beziehung und bin jetzt 20 Jahre alt. Mein Partner und ich haben uns also auch sehr jung kennen und lieben gelernt. Wie du immer sagst, da ist nicht von Anfang an alles perfekt. Wir haben unsere Themen, ich habe auch meine eigenen Themen und bin immer gewillt, an mir und der Beziehung zu arbeiten. Ich habe Verlustängste und mir fällt es total schwer, wenn mein Partner Zeit mit anderen Freunden verbringt und Spaß mit ihnen hat. Es ist schon besser geworden, aber es holt mich doch immer wieder ein. Auch fällt es mir manchmal schwer, ihm Dinge zu gönnen, mich für ihn ehrlich zu freuen und ihn zu unterstützen. Ich finde das total schrecklich und möchte so eigentlich nicht sein. Habt ihr einen Tipp für mich? Danke für eure ehrlichen Worte und alles Liebe für eure Verlobung. Ihr seid große Vorbilder für mich. Liebe Grüße aus, das lasse ich jetzt mal weg.
London.
Stimmt, aus London. Vielen Dank erstmal für das Feedback und die süßen Worte. Das ist richtig, richtig, richtig schön zu hören.
Ich muss erstmal sagen, ich finde es richtig krass, wie reflektiert sie ist, weil dieses, dass sie ihrem Freund nicht so viel gönnt.
Sich das einzugestehen erstmal, ne?
Ja.
Das ist eigentlich so, das willst du gar nicht an dir haben.
Und genau, dann, das ist keine Eigenschaft, die jetzt toll ist. Und ich glaube, viele Menschen, die mir folgen und auch ich inkludiert, die so mit Abhängigkeit lang gekämpft haben, die mit Ängsten kämpfen, die mit Verlustangst kämpfen, die empfinden das, diese Missgunst gefühlt darauf, dass ihr Freund oder Freundin, Partnerin eben Spaß und Freude mit anderen Leuten empfindet. Und das ist natürlich ein total schambehaftetes Thema. Man will ja eigentlich, oder Liebe bedeutet ja eigentlich auch, dass man den anderen nicht nur liebt, wenn er direkt neben einem steht, sondern auch...
Kannst du vielleicht das Gefühl, also du kennst es auch.
Die Verlustangst.
Und ich kann es mir zwar vorstellen, aber kannst du das beschreiben? Weil, also ich kenne es auch von mir, dass ich mir denke, oh, du bist jetzt im Wellnessurlaub mit den Mädels und ich bin gerade daheim und muss arbeiten. Aber geht es dann über dieses normale, also normale in Anführungszeichen, Gefühl von, ach, das hätte ich jetzt auch gern, hinaus?
Ja, es ist halt ein bisschen negativer, glaube ich. Und mit viel gepaart, das kann man jetzt gar nicht so schnell erklären, glaube ich. Das ist halt, sie sagt ja, sie hat Verlustängste und es wirkt auch so, als wäre sie so ein bisschen abhängig von in ihrer Beziehung. Und ich glaube halt, das führt dann dazu, dass man nicht so viel gönnt, weil die Abhängigkeit einerseits dazu führt, dass man selber nicht unbedingt einen großen Lebensinhalt neben der Beziehung hat und deswegen... während der andere irgendwie im Wellnessurlaub ist, mit Freunden unterwegs ist, halt nicht selber irgendwas Erfüllendes macht und was macht, was einem Spaß bereitet. Und auf der anderen Seite mit der Verlustangst dann auch noch wirklich Angstsymptome hinzukommen. Ich glaube, das ist sehr deep, also dass man halt Angst davor hat, dass dem anderen was passiert, dass irgendwas passiert, was zur Trennung führen kann, dass derjenige sich länger nicht meldet und man dann eben extreme Sorgen hat.
Also es ist nicht so ein oberflächliches, hey, du machst was Cooles und ich nicht, das finde ich blöd, sondern das... Also,
schon mehr dahinter, ja. Also ich glaube, das ist dann nur ein Teil der Rechnung, dieses, oh Mann, ich würde meinem Freund gerne was gönnen, das wird begleitet von super vielen anderen Nebengefühlen oder eher Hauptgefühlen. Wenn man zum Beispiel Angst davor hat, dass beim Autofahren der Beziehungsperson was passiert, dann schleicht sich natürlich auch ein, dass wenn die Beziehungsperson zum Beispiel mit Freunden in den Urlaub fahren würde, dass man dann einerseits Angst empfindet, aber halt auch so ein Ding von, ich möchte halt am liebsten nicht, dass du in den Urlaub fährst, wegen der Angst, aber auch wegen der Abhängigkeit. Und dann ist es so zusammen so ein komplettes, doofes Gefühl, weil man eigentlich schon will, dass der andere glücklich ist, aber das halt irgendwie nicht so zulassen kann. Und deswegen finde ich das halt voll cool.
Das klingt sehr komplex.
Ja,
und sehr
übel. Ich kann es auch gerade ganz schwer erklären.
Nee, ich kann es schon. Also es kommen viele Ansätze rüber. Ich glaube, das kann man ja auch gar nicht in seiner Gesamtheit, wie du gesagt hast, Gefühle beschreiben, ist ultra schwierig. Aber es kommt, die Komplexheit kommt schon rüber. Und ich kann mir ein bisschen ein Bild davon machen, wie es ist. Wollte noch eine Frage stellen, bevor wir so ein bisschen darüber reden, was, also wie damit umgehen und so, weil du das ja auch lange hast und teilweise immer noch hast. Und weil ich finde, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es das auch ein Stück, also da gibt es so ein verwandtes Gefühl, das nicht als Motivator Verlustangst hat, sondern einfach, also ein Stück weit Eifersucht. Also Eifersucht kann auch damit reinspielen.
Ja, voll.
Und das ist eins der Themen, die ich an Anfang stellen würde, bevor wir das analysieren, weil für mich ist die Prämisse, dass du dem Ganzen positiv entgegnen kannst und an dir arbeiten kannst, also die Person, die das schreibt, Daphne, dass ihr als Paar auch schöne Dinge macht. Dass ihr als Paar euch Zeit nehmt, dass es nicht so ist, hey, Simon, da ist ja Daphnes Mann. Simon erlebt ganz viele tolle Sachen alleine oder mit seinen Freunden, aber nicht mit Daphne. Das wäre blöd. Also die Mail klingt jetzt nicht so. Die klingt irgendwie, als wäre Daphne sehr zufrieden in der Beziehung und als wäre es wirklich ein Thema, mit dem sie arbeiten will. Aber ja, ich finde, der Blick ist immer wichtig. Aber das würde ich jetzt einfach mal als gesetzt ansehen, oder?
Ja, da ist auf jeden Fall das, was ich schon gesagt habe, dieses eigene Leben. Also ich weiß, wie schwierig es ist. Und es gibt auch, das kommt jetzt aus der Mail auch nicht hervor, ob sie selbst FreundInnen hat oder auch Hobbys oder so. Aber ich finde immer, und mir hat geholfen, selbst ein Leben zu haben, auf das ich mich freuen kann, unabhängig von dir. Und dass, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Wochenende mit Freunden unterwegs bist, dass es sich für mich sehr viel besser aushalten lässt, wenn ich mit meinen FreundInnen gerade einen Aperol schlürfe.
Und dann geht es einfach weg? Oder wie stelle ich mir das dann vor?
Nein, das ist jahrelange Arbeit. Das wollte ich auch sagen, dass solche Ängste, gerade also Verlustangst, ist schon ein intensives Thema. Das kann schon auch mit richtigen Angstsymptomen, Panikattacken, nicht mehr allein sein können, Vermeidung, Herzrasen, Gedankenspiralen und sowas einherkommen und einfach auch mit einer Angststörung zusammenkommen. Das will ich auch gar nicht ferndiagnostizieren, aber das ist dann auch was sich über Jahre manifestiert hat. Und was oft auch aus der Kindheit zum Beispiel kommt oder aus vorherigen Beziehungen.
Bindungstypen und so.
Ja, und
auch
was
da
auch.
Nochmal ein Hinweis auf ein ganz tolles Buch, das im Oktober diesen Jahres rauskommt.
August.
Im August diesen Jahres. Ich weiß das eigentlich. Ich denke nur manchmal einfach nicht nach, was ich sage. Da wird sehr viel drüber geschrieben oder auch schon mal an den TikTok. Ich weiß nicht, wie das auf TikTok
heißt. Playlist, Unabhängigkeitsreihe, die auf jeden Fall mal angucken. Solche Dinge entwickeln sich meistens über Jahre oder Jahrzehnte und dann kann man auch nicht erwarten, dass sie in Monaten weggehen oder in Jahren. Also sie sagt jetzt, dass sie 4 Jahre mit ihrem Freund zusammen ist. Ich weiß nicht, wie lange dieses Problem schon existiert, aber ich denke mal schon länger und dass man sich da auch Zeit geben muss, um sowas zu heilen. Und dass, wenn du jetzt sagst, ja, wie verstehe ich das dann, wenn du jetzt mit deinen Freundinnen bist, geht es dann einfach weg? Nee, aber über Jahre langes mit sich selbst klarkommen, seine Hobbys wieder aufbauen, seine Bezugspersonen und die Beziehung zu denen wieder pflegen, vielleicht auch in Therapie gehen und da Verhaltenstherapie machen und wissen, wie reagiere ich in solchen Situationen, wenn ich irgendwie Panik und Angst habe, wenn meine Beziehungsperson unterwegs ist. Und dann auch einfach sich in die Zeit alleine auch zu begeben und die nicht zu vermeiden. Und das alles, das ist meistens Jahre an Arbeit. Und niemand hat irgendwie gesagt, dass das leicht ist, weil es gibt immer so Leute,
da
die dann...
Da muss man auch allein durch, ne? Also, weil ich habe mich gerade gefragt, wie man da auch unterstützen kann.
Also nicht alleine, aber...
Also alleine in der Paarbeziehung. Also der Partner kann ja da relativ wenig machen, außer zu encouragen. Würdest du sagen, dass man als Partner auch gar nicht so krass darauf eingehen sollte?
Doch, schon. Man kann...
Auf diese Verlustdinge, sollte man darauf eingehen oder nicht?
Ich will auf jeden Fall sagen, ich bin keine Therapeutin. Das ist sozusagen nur meine persönliche Erfahrung. Ich würde sagen, man soll halt offen drüber reden in der Beziehung und dann auch sehen und gucken, was kann man machen, was innerhalb der Kapazitäten ist, wie in dem Thema davor auch schon. Einfach auf die Metaebene gehen, was ist vielleicht in diesem Mal, wo man feiern war und die Person mit Verlustangst zu Hause war, schiefgelaufen, dass man sich zum Beispiel nicht gemeldet hat oder sowas.
Oh, das ist ein gutes Thema, genau. Ja. Also man muss als die andere Person in der Beziehung halt auch trustworthy sein.
Ja, das stimmt.
Und also da haben wir zum Beispiel dran gearbeitet.
Es geht halt einfach darum, dass man guckt, wo man sich gegenseitig die Hand halten kann in der Beziehung. Es geht nicht darum, sich zu heilen gegenseitig, aber wenn zum Beispiel ein großer oder ein Leidensdruck da ist, dass man dann zusammen vielleicht nach einer Therapie sucht, dass man da Unterstützung hat, weil sowas ist natürlich sehr anstrengend und nervenzehrend, wenn man eh schon irgendwie psychische Probleme hat, sich dann auch noch um dieses große Thema Therapieplatz zu kümmern, dass man da unterstützt, dann, dass man immer wieder fragt, hey, wie geht's dir gerade in unserer Beziehung, kann man irgendwas helfen? Und ja, dann natürlich muss auch viel von der Selbstarbeit kommen, da hast du schon recht. Also Beziehungsarbeit ist ein Thema, aber ich glaube, die Mail zeigt auch schon so, dass sie schon bereit ist, Selbstarbeit zu leisten. Und deswegen auf jeden Fall mal meine Unabhängigkeitsreihe auf TikTok anschauen und dann aber auch wirklich ins Handeln kommen. Also nicht nur sich vorstellen, wie wäre es, wenn ich unabhängiger wäre, wie wäre es, wenn ich keine Verlustangst mehr hätte. Natürlich wollen das alle, aber man muss auch handeln. Und ich weiß selber, wie schwer das ist. Aber es hat Jahre bei mir gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich überhaupt abhängig bin. Dann hat es Jahre gedauert, bis ich überhaupt ins Handeln gekommen bin. Und dann hat es Jahre gedauert, bis ich jetzt sagen kann, ich bin wirklich also sehr sicher gebunden und habe zwar noch Ängste, aber die resultieren nicht mehr so aus einer Abhängigkeit, sondern viel aus der Kindheit und so und tauchen auch zyklusmäßig eher auf. Und mit denen kann ich sehr gut umgehen, habe wenig Leidensdruck. Aber das kann ich jetzt erst sagen nach jahrelanger Selbstarbeit und wir auch sagen nach jahrelanger Beziehungsarbeit.
Ja.
Deswegen,
und dieses, also ich glaube, was da eine große Stütze sein kann, und da habe ich gerade so diese eine Sequenz aus der, ich glaube, aus dem ersten Unabhängigkeitsreihen-Video von mir, wie du halt einfach beschreibst, so, also diese zwei Gefühle gegeneinander stellst, so die Abhängigkeit, die halt einen so klein auch macht und einen unsicher fühlen lässt, und dann diese, klar, okay, die Zeit dazwischen, wo viel Arbeit notwendig ist und wo es vielleicht teilweise sogar noch anstrengender ist, und dann aber als Resultat diese unfassbare Freiheit, wo du, also da tanzt du irgendwie, ich weiß nicht, ob es in dem ersten Video ist, aber da tanzt du so über die Wiesen, so, drehst dich so im Kreis und so, und so fühlt sich's an. Also ja, ich kann nur beschreiben, wenn du unterwegs bist, dann denke ich mir, oh, die macht was voll Cooles. Klar, ich würde auch sagen, das gilt es gar nicht wegzustreichen, diesen Gedanken, dass jemand was Cooles macht. Das, wie Daphne ja auch schreibt, das gehört ja auch dazu, jemandem was zu gönnen. Man kann jemandem eigentlich nur was gönnen, wenn man sich so denkt, oh, das fände ich für mich auch cool. Aber dann gleichzeitig dieser Moment, sich selbst ein Getränk aufzumachen, eine Runde spazieren zu gehen, die Sonnenstrahlen richtig intensiv auf der Haut zu spüren, wunderschönes Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund zu führen, das ist einfach, das ist es, das ist also so toll. Und ja, das wird dir und deiner Beziehungsperson richtig, richtig gut tun.
Ja.
Also da werdet ihr euch beide in der Zukunft dankbar sein.
Ja, man hat nämlich als Person, die so Verlustangst hat, also ich zumindest hatte als Person, die Verlustangst hatte und immer noch manchmal hat, schon auch Angst, dass wenn ich mich unabhängiger mache, dass ich dann eben die Person verliere. Aber eigentlich ist es genau andersrum, dass man durch diese Abhängigkeiten so viele Themen in die Beziehung bringt, die nichts mit der Beziehung zu tun haben, dass man die Person weiter von sich wegstößt oder halt einfach mehr streitet, mehr schwierige Themen hat. Und natürlich muss man auch nicht zu 100% unabhängig sein. So, wir verbringen unglaublich viel Zeit miteinander. Wir bauen uns eine Zukunft und eine Gegenwart zusammen auf. Also eine gewisse Art von Abhängigkeit ist als Mensch auch normal. Wir sind alles soziale Wesen.
Aber die muss gesund sein.
Ja, genau. Auf also, eine gesunde Art und Weise. Einfach, dass man weiß, hey, ich möchte mit meinem Partner mir eine Zukunft aufbauen.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass ich selber mein Auffangnetz noch habe, dass ich mich als Auffangnetz habe und dass ich auch alleine glücklich sein kann.
Wow.
Das ist ein sehr großes Thema gewesen. Bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber reden, weil es auch so irgendwie ein Thema ist, was gerade in meiner Community
sehr zentral ist. Ja, also das waren die meisten Mails waren zum Thema Abhängigkeit.
Wir können da gerne nochmal, also ich habe das jetzt irgendwie so mehr allgemein gemacht, so Verlustangst und Abhängigkeit zusammen. Ich denke mal, wir können auch mal gerne nur über Verlustangst, nur über Abhängigkeit oder bestimmte Situationen. Aber das war jetzt so mal der Wrap-up von meinen spontanen Tipps. Ja, das ist ja,
glaube ich, ganz gut als Einstieg. Und von da ist jetzt, also wenn es da irgendwas gibt, was noch vertiefter irgendwie aufzuarbeiten ist, dann raus damit.
Ja, stellt gerne eine Frage oder schildert eure Situation, wenn es dazu passt. Und dann können wir darauf in der nächsten Folge vielleicht eingehen.
Mal gucken, welchen Seriencharakter ihr dann bekommt.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Dann sind wir schon wieder bei unseren Geschichten. Erstmal müssen wir aufklären, das hätte ich fast vergessen.
Oh ja, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie viel Prozent das eine und das andere gesagt haben.
Es war ziemlich deutlich dieses Mal. Warum? Woran hat es gelegen?
Ihr also habt ihr uns echt entlarvt dieses Mal. Ja, ich glaube.
So 66%, so zwei Drittel ungefähr, glaube ich, sagen richtig.
Ich weiß nicht, vielleicht haben wir dieses Mal einfach nicht so gut gelogen. Auf jeden Fall ging es um...
Oder es lag daran, dass ich gesagt habe, man kann Lügen nicht erkennen.
Hast du gejinxt? Ja, es ging um die Geschichten, einmal die Wohnung, die wir besichtigt haben, in die wir dann auch gezogen sind, die aber ein totaler Saustall war, oder dass unser Klavier kaputt gegangen ist. Und hast du dir aufgeschrieben, wie viel Prozent was gesagt haben?
Nee, aber ich habe es noch im Kopf. Dass es, also es war zwei Drittel oder mehr lang richtig. Und zwar haben sie gesagt, die Klaviergeschichte ist gelogen. Also die Einzugsgeschichte ist genauso passiert.
Leider.
Und
ja, aber die Wohnung haben wir echt, also Sebastian hat recht behalten, wir haben es auch zu unserem Zuhause gemacht, wir haben es gar nicht gesagt, das war auch unsere erste Wohnung zusammen.
Unsere erste gemeinsame Wohnung und es war echt schön. Also ja, wir hatten eine tolle Zeit da.
Genau. Und die zweite Geschichte mit dem Klavier ist sozusagen wieder wie beim letzten Mal halb wahr.
Da haben wir ein bisschen unsere Kreativität noch eingebracht, denn das Klavier lebt noch, wird geliebt. Aktuell ja, noch. Er sieht wunderschön aus im Haus von meinen Eltern. Wir überlegen uns schon die ganze Zeit, wo es in unserem Haus dann Platz finden kann.
Also es ist uns nicht runtergefallen. Alles andere der Geschichte ist wahr. Wir brauchten viel Manpower dahinter. Es war anstrengend. Wir haben dieses Klavier. Wir mussten es diese vier Treppen runtertragen. Und es ist Gott sei Dank nicht runtergefallen.
Vielleicht können Klaviere gar nicht kaputt gehen. Vielleicht liegt es daran.
Nein, das war einfach schlecht gelogen. Aber
ich bin mir nicht sicher, ob Leute mich schon so gut kennen, dass sie wissen, dass ich das nicht ernst meine.
Dieses Mal werden wir dann sehen, ob die Leute dich gut kennen oder ob wir vielleicht doch nochmal euch ein bisschen veräppeln können. Die erste Geschichte fängst du an, oder?
Okay. Die spielt in Deutschland. Und zwar vor 4 Wochen. Nämlich haben wir Freunde besucht in Leipzig. Und von Leipzig muss man dann ja auch wieder nach Hause kommen.
Wirklich?
Ja. Und wir haben für die Hin- und Rückfahrt die Deutsche Bahn gewählt. Und es ist eine typische Deutsche Bahn-Geschichte, aber irgendwie die ist echt krass, deswegen will ich sie erzählen. Also wir sind um 16 Uhr in Leipzig und wollen aufbrechen und stehen schon 1,5 Stunden am Leipziger Bahnhof etwa, oder? Was länger?
So ungefähr, ja.
Und dann, eigentlich wäre ein Zug direkt von Leipzig nach Stuttgart gefahren, aber es war immer so, erstmal klassisch Verspätung und dann ist er ausgefallen.
Aber das lag auch daran am Hochwasser, also es ist schon wieder abgeschwappt, aber es war halt noch viel irgendwie auf der Strecke auch kaputt. Es waren viele Wartungsarbeiten und eben Feuerwehr im Einsatz, um die ganzen Bäume und alles von den Schienen zu nehmen.
Aber eigentlich war das Schlimmste schon überstanden. Ja. Also es war ein paar Tage danach. Auf jeden Fall stehen wir dann am Hauptbahnhof in Erfurt und warten auf den Zug nach Stuttgart und der fällt wieder aus und wir überlegen uns mittlerweile echt so, hey, wie kommen wir überhaupt noch nach Hause, weil dann war es halt auch schon 21 Uhr und dann sind wir zum Glück in den ICE gestiegen, der nach Frankfurt gefahren ist.
Ja, Gott sei Dank hatten wir davor noch, in dem Zug davor noch eine Currywurst verspeist, eine vegane. Ich weiß nicht, ob ihr in dem Restaurant bei der Deutschen Bahn, also ist jetzt auch nicht Gourmet-Essen, aber ich finde es schon krass, wie viel veganes Angebot die haben. Also die haben irgendwie so italienischen Nudelsalat, die haben Curry, die haben irgendwie Chicken mit Reis, also alles in vegan, auch Currywurst mit Pommes und da schnabulieren wir gerne mal was. Und wenn man so
die Wortwahl ist wild.
Ja, schnabulieren.
Wahnsinn.
Auf jeden Fall ist es auf so Zugverspätungen immer voll krass, finde ich, wie halt man dann eben nicht genug trinken, nicht genug Essen dabei hat. Und ich will gar nicht wissen, und das merkt man dann auch immer auf solchen Verspätungen, wie es da den Familien geht mit den Kindern, die eben irgendwie quengeln, die halt, also die geben ja dann immer so stilles Wasser aus und so, wenn es geht, aber manchmal ist das auch nicht so. Da war es Gott sei Dank so, die hatten auch noch relativ viele Vorräte in dem Zug davor, deswegen konnten wir noch eine Currywurst essen und waren dann wenigstens nicht hungrig.
Nicht mal das Zugpersonal wusste mehr, ob was hier überhaupt passiert, wann wir in Frankfurt ankommen werden, haben übelst oft auf der Fahrt anhalten müssen. Dann sind wir halt einfach erst um 3 Uhr nachts in Frankfurt angekommen. Es war ganz andere Bedingungen, vom Wetter, als wir erwartet hätten, war übel scheiße. Wir waren voll müde, weil in so einem Zug, der war natürlich auch super überfüllt, weil alle halt ausweichen mussten auf diesen Zug. Und ja, dann kamen wir halt um 3 Uhr nachts in Frankfurt an und dann war eigentlich erstmal, also es wäre auch noch ein ICE gekommen, aber dann haben wir so die Leute gefragt, also die Schaffner so gefragt, seid mal ganz ehrlich, wir warten heute den ganzen Tag schon auf Züge. Ihr sagt mir jetzt, was hier passiert, entweder der kommt oder wenn er nicht kommt, bitte sagt uns. Und dann war die Ansage, alles klar,
ehrlich.
Der Zug kommt nicht mehr. Und dann ist das Krasseste überhaupt passiert, also das Mindeste eigentlich.
Ja.
Wir mussten noch zwei weitere Leute suchen und dann wurden wir mit dem Taxi nach Stuttgart gefahren.
Ja, stell dir mal vor, wir hätten das selber zahlen müssen und so, das wäre ja horrend teuer gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hätte.
Ja, also das Taxi-Counter ist nicht gelaufen, weil es fremdbezahlt wurde. Die haben bestimmt einen Fixpreis bekommen, aber ich hätte gesagt, so 500 Euro, 400, 500 Euro, oder?
Das ist heftig. Also das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall die schlimmste Deutsche Bahn-Geschichte, die wir zu zweit erlebt haben.
Ja.
Aber ob sie auch wirklich wahr ist.
Das müsst ihr jetzt entscheiden.
Die zweite Story spielt sich auch in der Nähe von Deutschland zumindest ab, ist aber schon ein bisschen länger her. Das war 2017 und wir waren da zu zweit in Wien. Sebastian hat mir, hast du mir das geschenkt?
Ja, ich glaube, das war zum Geburtstag und dann waren wir
direkt darauf, das war im Januar.
Ja.
Und tatsächlich hat uns Wien super gut gefallen. Wir hatten ein ganz relativ billiges Hostel.
A&O war das damals, ne?
Damals haben wir immer A&O gewohnt. Es war aber super kalt. Es hat so richtig gewindet, weißt du noch?
Ja, es hat so richtig gepfiffen.
Ja, auch so.
In den Straßen.
Genau. Die Weihnachtsdekoration hing sogar noch und es hat auch einmal geschneit. Das war echt super, super schön. Wir waren seitdem nicht mehr in Wien, also 6 Jahre schon nicht mehr. Ich würde gerne mal wieder gehen, auch im Sommer, weil ich glaube, es ist auch voll die coole Sommerstadt.
Also da wohnen ein paar Leute, die wir kennen.
Ja. Auf jeden Fall neigte sich der Urlaub dann dem Ende zu. Das war auch der Urlaub, in dem wir zum ersten Mal Türkisch für Anfänger geschaut haben. Das war Hammer.
Daran kann ich mich noch erinnern. Das war echt cool. Also es hat mir gut gefallen. Hätte ich aber gar nicht gedacht.
Wir haben es jetzt schon mehrfach nochmal durchgeschaut.
Weißt du, was genau passiert ist? Das können wir jetzt nicht erzählen.
Aber mit deiner Schiene?
Auf jeden Fall hatte ich damals so eine lose Zahnspange. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt diese Zahnspangen mit zwei Vampirzähnen, die dann in die untere Spange eingreifen und Oberkiefer sozusagen nach hinten ziehen. Nach hinten ziehen dadurch. Also ich hatte einen Überbiss.
Das sind noch vollkommen random. Mit so Gummis, oder?
Nee, ich hatte keine Gummis. Das war so mechanisch.
Ach so, okay.
Gummis sind auch mechanisch, aber es war mit so zwei Metalldingern.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist, wie wir auch da zurückgekommen sind.
Ach so, ja, jetzt hast du gar nicht die Story mit der Zahnspange.
Nein, will ich auch nicht.
Okay, Sebastian will die nicht erzählen, sie ist zu explizit. Wir sagen, wir haben gerade aktuell 5000 FollowerInnen und wenn
5800 sogar.
Ja, und wenn ihr die Story hören wollt mit der Zahnspange in Wien, dann bis nächste Folge.
Ich weiß
10.000
ja noch nicht.
FollowerInnen.
Aber ich bin ein Mann des Wortes.
Wir schlagen
ich bin ein Mann Johannas Wortes. Also wenn ihre Bedingung erfüllt ist, dann erzähle ich es.
Abgemacht.
Okay,
aber eigentlich geht's auch da um den Transport. Wir versuchen immer, die zwei Stories auch so aufeinander abzustimmen.
Genau.
Und
heute das Thema Transport.
Sebastian hat also die Busse ja gebucht, weil es war ja, wie gesagt, ein Geschenk an mich. Und wir sind in den Bus relativ nah bei uns, bei dem Hostel eingestiegen. Und Sebastian ist sofort eingeschlafen, wie wir auch letzte Folge schon gesagt haben. Normalerweise nappt er immer überall.
Mhm.
Und wir sind so gefahren und ich war wahrscheinlich am Handy, habe einen Podcast gehört, höchstwahrscheinlich.
Damals gab es noch gar nicht so viele Podcasts.
Ja, dann habe ich halt Musik gehört. Ja. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann an einem Bahnhof, fahren so vor und auf einmal waren wir in Bratislava. Und ich war so, hä? Das
und
macht
ich
doch gar
war so,
keinen Sinn.
Hey Johanna, Bratislava, das ist voll auf dem Weg.
Ja, ich habe ihn so
angetippt
und
das
war
ist
so
smart.
Habe ihn so angetippt und habe ihn aufgeweckt und war so, was denn, wir sind in Bratislava am Busbahnhof. Warum? Wir müssen jetzt hier auch aussteigen.
Wir mussten aussteigen.
Wir mussten auf den nächsten Bus warten, der so in 1,5 Stunden oder so gekommen war. Der Busbahnhof war ein bisschen sketchy, muss ich sagen. Es war schon ein bisschen gruselig so nachts und in der Kälte.
Das Gute war, dass ein paar andere Leute auch raus, also genau gleich wie wir, smart. Musste sie davon überzeugen, dass das jetzt voll sinnvoll ist, dass wir hier sind.
Ja.
Aber dann steigen wir in Bratislava wieder in den Bus ein und keine dreiviertel Stunde später sind wir wieder in Wien.
Dann einfach der Busfahrer so, ja, nächste Halt, Wien. Und dann auch genau die Haltestelle, wo wir eingestiegen sind. Wir sind sozusagen einfach nur nach Bratislava gefahren, haben uns da den Busbahnhof angeguckt und sind dann wieder zurückgefahren. So
und
geil.
Und Johanna war so, also sie war so, hä, das kann doch nicht sein, wie so Bratislava. Und ich so, doch, klar, das war die einzige Verbindung, ja, das so geht nur so. Ja,
voll auf so, hä, das ist voll perfekt abgestimmt und so. Und jetzt ja, dann habe ich recht behalten, aber es war super lustig und ist auch eine meiner liebsten Geschichten.
Aber ist sie auch wahr?
Oder haben wir was dazu gedichtet?
Oder sie komplett erfunden?
Kann beides sein. Ihr entscheidet.
Also ich weiß nicht.
Doch, du weißt es.
Ja, ich weiß es.
Wow. Leute!
Hey, heute bin ich irgendwie, also heute will ich eine Cut jetzt auch ziehen. Also ich habe mich ausgeplappert. Ja. Willst du noch irgendwas sagen?
Nö, ich bin eigentlich zufrieden. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das kann man in Spotify auf jeden Fall bei den 3 Punkten, die da so sind, unter dem Durch etc. steht eben Folgen, gerne auch reinfolgen, ja, die 3 Punkte. Und dann kann man Sterne bewerten. Sagt uns unbedingt, wie ihr die Folge fandet und lasst uns eure Beziehungsprobleme und Fragen bei trostkasten@durchetc.de da.
Ah ja, wir haben vor der Folge angestoßen und uns angeschaut. Es kommen einfach HörerInnen aus 36 Ländern der Welt.
Mhm.
Also in den meisten Ländern sind es nur so 1-2, aber das interessiert uns auch.
Wenn Woher kommt ihr?
Wenn ihr die Person seid, die das irgendwie von den Philippinen ausgehört haben oder aus Brasilien.
Schreibt
uns mal, entweder über Instagram oder auch an trostkasten.durch.etc, weil es wird mich echt interessieren, wie es dazu kommt, dass Leute von so weit entfernt das hören.
Ja.
Ja.
Wir sind dankbar für euch und wir freuen uns ganz arg, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder einschaltet.
Und ich habe organisch eine neue Verabschiedung entwickelt. Und irgendwoher habe ich sie auch, die auch rausgekriegt. Ja, weil wir es letzte Woche von bye.
Ja, und dann hatten wir Grüße. Grüß
ja,
dich.
Aber ich habe jetzt was Besseres für mich.
Aber wir haben das jetzt, das muss auch gleich bleiben. Wir können nicht jedes Mal eine andere jetzt Verabschiedung machen.
Ja, aber
machen.
Die ist es jetzt.
Okay, was?
Ich sage jetzt immer Baba.
Nee, doch, das finde ich nicht gut.
Das ist meine Entscheidung.
Nein, dann sagst du Baba und ich sage Grüße.
Ja, ich kann ja grüß dich, Grüße und dann Baba. Grüß dich.
Grüße.
Baba.
Ich bin nicht so überzeugt.
Jetzt mache ich hier Stopp.
Ciao.
Ciao.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.